Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. So geht Schilddrüse. Und naja, heute bei mir Dr. Frank Straube. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir arbeiten zusammen. Deswegen habe ich vielleicht die ein oder andere Frage, die du nicht erwartest. Und das ist toll. Danke, dass du da bist. Und ich möchte direkt mit der ersten Frage starten. Als ich jung war, also vor etwa 200 Jahren, gab es eine Werbung. Und zwar ging es um Trill, Jod-S11-Körnchen. Für Kanarienvögel, für die Schilddrüse. Und deswegen die Frage, damals war das unfassbar wichtig. Sind wir nur große Kanarienvögel? Was ist da los mit der Schilddrüse? Warum ist sie so wichtig?
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Erstmal vielen Dank für die Einladung, finde ich gut. Bei mir in meiner Welt, als vor 200 Jahren, gab es noch keine Jod-Triell-Werbung, weil ich aus dem anderen Teil Deutschlands komme. Aber ja, Jod ist wirklich für alle Lebewesen wichtig, weil die Schilddrüse wahrhaftig meines Erachtens zumindest in Vögeln und allen Säugetieren vorhanden ist und ohne Schilddrüsenhormone man nicht leben kann. Und Jod ein der wichtigste Bestandteil ist, um Schilddrüsenhormone herzustellen. Demzufolge für den Kanarienvogel wie für dich auf den Kanaren ist das sehr wichtig, Jod zu haben.
Du hast gesagt, ich darf dich alles fragen. Begrüßt hast du mich mit Brille. Warum hast du sie jetzt abgenommen?
Das ist schön, weil ich finde, es sieht besser aus. Und ich muss ja hier nichts lesen. Ich muss ja nur aus meinem Hirn antworten.
Gibt es eine Fähigkeit, die du dein ganzes Leben versucht hast zu lernen, mehr oder weniger krampfhaft, aber dir irgendwie nie gelungen ist? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich wollte immer zeichnen lernen und das sieht immer aus. Ja, vergiss es, wie es aussieht.
Dem schließe ich mich an. Also ja, also ich habe auch schon mal, also Kunstunterricht war immer ganz fürchterlich, weil Kunstunterricht bei uns war wirklich so, man musste immer irgendwas malen, wenn es dann um Plakate ging und irgendwas Symbolisches, dann konnte ich das wiederum, aber dieses Malen habe ich nie begriffen und dann hatte ich dieses schöne Erlebnis oder habe dieses Erlebnis, dass ich Hypnose mache und da male ich gerne einen Elefanten als Symbol für die, ich bin zu schnell, zu langsam.
Nee, du bist 45 Sekunden.
Ach so, okay, durch. Ja, gut.
Eine Frage, was war das Erste, als du, was du eben gesagt hast, als weißt du noch, was das Erste war, als 89 die Mauer auf war? Weißt du noch, was du gemacht hast direkt als Erstes?
Ja, das kann ich dir sagen. Da bin ich, war ich bei der NVA und dann haben wir mit einem großen LKW einen Kasten Bier geholt. Das war quasi ein Raketentransporter und um sozusagen die Kaserne mit Bier zu versorgen. Ja.
Ich erinnere mich sogar wieder. Du hast dir selbst mit Hypnose Heuschnupfen. Naja, was hast du dir das abgewöhnt, geheilt? Wie funktioniert sowas?
Es war nicht Hypnose, es war Meditation. Und ich habe 3 Jahre Meditation gemacht, um dann meinen Heuschnupfen loszuwerden. Um das Immunsystem dahin zu ändern, dass es also die Pollen nicht mehr als Feind erkennt. Und das habe ich dann in Hypnose umgewandelt, geht es einfach schneller.
Nun bist du außerdem soeben nebenbei Nuklearmediziner. Wie funktioniert Hypnose und Meditation zusammen mit sowas? Sind das nicht zwei komplett verschiedene Baustellen?
Ich versuche gerade, die Isotope mit der Hypnose zusammenzubringen. Schwierig. Ja, es ist mir in der Schulmedizin schon, also während des Studiums auch schon aufgefallen, dass also Schulmedizin ja doch auch so seine Knackpunkte hat, wo man so nicht richtig hinkommt. Hab dann also auch Akupunktur gemacht gehabt im Studium, wollte dann als junger Assistenzarzt, junger Student dann auch Akupunktur und Schulmedizin zusammenbringen, hab gemerkt, geht nicht. Hab dann weiter über den Tellerrand geguckt und bin halt so dazu gekommen, dass ich sage, okay, es gibt noch deutlich mehr als die klassische Schulmedizin, obwohl das ja auch wieder so eine Sache ist, das ist also ein Begriff, der ist schon ein bisschen uralt und ein bisschen so angefasst eigentlich. Aber es gibt halt unterschiedliche Arten von Medizin. Es gibt die traditionelle chinesische Medizin, es gibt Ayurveda, es gibt alles Mögliche und ja, diese Verbindung finde ich also sehr spannend.
Wenn es das andere Geschlecht 2 Wochen lang nicht geben würde, was würde sich für dich ändern?
Ist das andere schlecht? Naja, ja, gut. Frauen nehmen uns 80% unserer Kraft als Männer, aber ohne Frauen hätten wir keine.
Gibt es ein Vorurteil über dich, was überhaupt nicht stimmt, was da draußen in der Welt so kursiert?
Mir wurde mal gesagt, dass es das Vorurteil gäbe, ich wäre arrogant. Also ich glaube, den bin ich aber nicht.
Okay, da schließe ich eine Frage an, die ich mir lange ausgedacht habe.
Warum?
Wenn ich jetzt hier so Nuklearmediziner bin, mit so einer Praxis, wie viele Monate brauche ich, bis ich Millionär bin?
Das weiß ich nicht. Also ich schaffe es noch nicht. Und so wie es die politische Entwicklung in diesem Lande ist, ist es äußerst schwierig. Also ich bin ganz klar Schuldenmillionär. Das habe ich geschafft. Das hat also keine 2 Tage gedauert mit der Unterschrift. Und es war dann auch schwieriger, die Spülmaschinen zu finanzieren als eine nuklearmedizinische Praxis in diesem Land. Aber dass ich das jetzt auf der Positivseite habe, da fehlt noch eine ganze Menge, ja. Und ich sehe es auch nicht, dass ich das mit der Nuklearmedizin in diesem Land werde.
Wo wir gerade bei Nuklearmedizin sind, wie stelle ich mir es vor, reicherst du das irgendwie im Keller mit Plutonium an oder kann man das in Schreibwarenlagen kaufen, wenn man Arzt ist? Also wie funktioniert das praktisch?
Na, rein praktisch ist es so, es gibt verschiedene Nuklide. Es gibt also unser klassisches Arbeitspferd, sage ich mal, das ist das 99M Technetium. Das wird aus Molybden hergestellt. Für die Molybdenherstellung gibt es 4 oder 5 Zyklotrone weltweit. Dann wird das verpackt. Dann wird das, also kriegen wir unseren Generator aus Holland, der dann wiederum in Braunschweig bei uns um die Ecke konfektioniert wird. Und dann gibt es noch so Isotope wie das Fluor 18, die in Zyklotronen hergestellt werden. Und die Zyklotrone gibt es dann halt in Deutschland. Die haben, oder die Radionuklide, die wir verwenden, haben halt eine kürzere Halbwertszeit, also das Fluorid zum Beispiel von knapp 2 Stunden. Und das wird dann halt jeden Tag geliefert. Und das andere wird einmal die Woche geliefert.
Wenn du jetzt da draußen auch Nuklearwissenschaftler bist und das tiefer wissen möchtest, schreib Frank an. Du findest alle Informationen wie immer in den Shownotes. Was hat jetzt all das, also deine Medizin mit Schilddrüse zu tun? Und was hat die Schilddrüse wiederum mit Stimmung zu tun? Also was hat Plutonium mit Stimmung zu tun, wenn man es mal ganz nah zusammenpackt?
Also Plutonium weiß ich nicht, ob das was mit Stimmung zu tun hat, aber es wird wahrscheinlich die Stimmung killen, wenn du damit vergiftet bist. Ansonsten hat es damit zu tun, dass also quasi in den deutschsprachigen Ländern hauptsächlich Schilddrüsenuntersuchungen halt die Nuklearmediziner machen. In anderen Ländern ist es anders, aber hier ist das also eine klassische Domäne der Nuklearmedizin. Wir sehen also viele, viele tausend Patienten im Jahr. Und wir brauchen halt für die Darstellung der Funktionen der Schilddrüse diese Sintigraphie und dann dieses 99M Technetium, also unser Arbeitspferd, dieses Radionuklid dazu, um halt in der Schilddrüse Stoffwechselprozesse sichtbar zu machen. Das ist so das, ja.
Was wären so da draußen die häufigsten, die wir alle so erkennen können, die häufigsten Zeichen, dass mit meiner Schilddrüse irgendwas nicht stimmt? Was passiert da häufig? An was könnte ich das merken?
Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil die Schilddrüse ist so ein bisschen wie, wenn man sich den Körper als Kutsche vorstellt, ist die Schilddrüse obendrauf so der Kutscher. Und dann kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn also der Kutscher ganz viel auf die Pferde einprügelt, dann laufen die ganz schnell. Also das heißt, die Schilddrüse funktioniert mehr oder zu viel. Die Pferdchen, die laufen ganz schnell, die sind ganz hektisch, sind ganz aufgeregt, schwitzen ganz viel, werden immer dünner. Wenn der Kutscher aber natürlich die Pferde nicht mehr antreibt, dann bleiben die Pferde stehen, dann fressen die ganz viel, ja, Hafer in dem Fall nicht, aber irgendwas anderes, dann werden sie immer dicker, dann werden sie kalt, dann frieren sie. Und das sind eigentlich so klassisch die Symptome, die man so daraus ziehen kann. Problem, die Symptome gibt es auch mit allem möglichen anderen und das macht es einerseits so spannend und ich muss auch immer wieder sagen, Schilddrüse ist es dann doch nicht immer.
Wie sieht ein perfekter Sonntag für dich aus?
Der perfekte Sonntag? Ja, so ein bisschen ausschlafen. Ne? Also was heißt ausschlafen? Ich bin also nicht so der Langschläfer, also maximal bis 8, vielleicht bis 7. Dann laufen gehen, hier schön im Harz. Und ja, und dann halt einfach gemütlich frühstücken und am liebsten dann natürlich mit ein paar Freunden Grill anmachen und so einen schönen Brunch machen. Das wäre cool. Und zwischendurch natürlich Sonntag noch so ein bisschen in die Neue Zürcher Zeitung gucken, ein bisschen Zeitungsschau halten, ein bisschen entspannen im ja, Schaukelstuhl sitzen und in die Welt gucken. Ja.
Du bist immer noch Rettungssanitäter, hast es auch gemacht, auch während deiner Praxis. Was ist so das Erste, was man als Rettungssanitäter macht, wenn man entweder selber den Wagen fährt oder ankommt? Auf was achtet man als allererstes? Das habe ich mich immer schon gefragt.
Ich darf verbessern, ich bin Notarzt.
Notarzt. Spult zurück, Leute, wenn ihr das nicht... Oder schreibt mir in die Kommentare, wie ich es hätte besser vorbereiten können. Ja.
Aber es machen also Notfallsanitäter wie Rettungssanitäter plus ich ja immer dasselbe. Du guckst also während der Anfahrt schon mal, versucht man rauszufinden, worum geht's eigentlich. Vieles ist halt völlig unklar und dann, wenn es ein Verkehrsunfall ist, versuchst du rauszufinden, was ist da. Und ansonsten ist wirklich, also für mich ist die, wenn man ankommt und guckt, wie die Leute reagieren, das ist halt wahnsinnig wichtig. Und dann weißt du auch schon, ob die relativ entspannt sind, die Angehörigen, oder ob die völlig hektisch sind, dann weißt du, jetzt geht's um was Ernstes. Oder halt, wie groß die Traube auch beim Verkehrsunfall ist, das so ein bisschen einzuschätzen und vor allem auch mitzukriegen, was ist jetzt noch drumherum, was man dann, wenn man dann im Einsatz drin ist, nicht mehr unbedingt mitkriegt. Also wirklich der Blick links nach und rechts, ne? Ja.
Hat es in deinem Leben ein Ereignis, einen Zufall, und wenn du das jetzt hörst, siehst du nicht, wie ich Anführungszeichen in die Luft mache, einen Zufall gegeben, der dein Leben tatsächlich nachhaltig geprägt hat bis heute?
Relativ einfach. Da war ich so in der 5. Klasse, da war meine Schwester auf der Frühchenstation, hat also Frühgeborene, Neugeborene behandelt als Krankenschwester. Und die habe ich da besucht und habe ich beschlossen, ja, ich will Arzt werden und will Kinderarzt werden.
Eine Anschlussfrage. Aber Nuklearmedizin ist jetzt im Regelfall nicht die Kinderarztstation, oder? Was
das
da passiert?
Natürlich. Da kommt das Leben dazwischen und dann kommt dazwischen, dass ich fertig geworden bin, als es noch relativ viele Medizinstudenten gab und Kinderarztstellen doch eher an gut aussehende blonde Frauen vergeben wurden und demzufolge die Stellen in Leipzig damals sehr rar gesät waren. Ich selber schon 2 Kinder hatte und auch die Kinderchirurgiestelle dann Halle im Prinzip als AEP mit damals noch 1100 Mark brutto nicht möglich war, das hin und her zu fahren. Und so ist es dann halt ja durch einen Zufall Nuklearmedizin geworden, kann man nicht anders sagen.
Woran merkst du, dass du jemandem wirklich vertraust?
Da würde ich jetzt sagen, einfach Bauch, ne?
Was ist Hashimoto und warum befallen ist ja das falsche Wort, betrifft es vor allen Dingen Frauen, wenn ich es richtig verstanden und recherchiert habe?
Okay. Erster Teil, Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, ist also quasi letztlich gar keine Erkrankung der Schilddrüse, sondern eine Erkrankung des Autoimmunsystems oder des Immunsystems, wo Antikörper gegen die Schilddrüse gebildet werden.
Ah, okay.
Manche haben halt heute.
Stopp, Moment. Lass es nochmal kurz zurück. Das bedeutet, Hashimoto kommt gar nicht von der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist das betroffene Organ.
Genau. Okay. Die Schilddrüse ist das betroffene Organ. Manche haben Neurodermitis, manche haben Heuschnupfen, manche haben Haarausfall, manche haben, ja gut, jetzt nicht den alter werdenden Haarausfall.
Oder Sehstörungen.
Oder Sehstörungen oder was auch immer. Ja, aber es ist letztlich eine Erkrankung des Immunsystems. Und das ist ganz spannend. Und auch zum Beispiel Rheuma. Ne? Also es ist auch oft verbunden mit Rheuma oder zum Beispiel auch Diabetes Typ 1. Ist ja auch eine Autoimmunerkrankung, wo halt es auf die Bauchspeicheldrüse geht oder in der Bauchspeicheldrüse die Zellen zur Insulinproduktion zerstört werden. Und genauso ist es halt bei der Hashimoto-Thyreoiditis, dass da quasi das Immunsystem gegen die Schilddrüse arbeitet.
Und Frauen?
Das ist eine gute Frage, die kann ich ja ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten. Es gibt verschiedene Modelle dazu, also rein jetzt sind wir wieder bei schulmedizinisch, kann ich es dir nicht sagen, aber es gibt ja, wenn man jetzt in andere Medizinkategorien guckt, sage ich mal so, also traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, zum Beispiel, wenn man auch die Chakren anguckt, dann ist es wirklich das Halschakra, was besonders befallen ist. Und da heißt es wiederum ayurvedisch, dass also die Damen oder die Mädchen halt in der Kindheit ja lernen, dass also quasi sie nichts sagen dürfen, dass sie ruhig sein müssen und dass sich das wiederum auf das Halschakra auswirkt und dieses Halschakra für die Schilddrüse zuständig ist und damit das halt dann angeblich, also aus dieser Perspektive halt mehr Frauen betroffen sind.
Gibt es etwas, was in deiner Eigenschaft als Mediziner im Umgang mit Patienten und Menschen, was du über dich selbst gelernt hast?
Es gibt deutlich mehr auf der Welt, als ich mir denken kann.
Hast du einen Anlass, eine Verbindung, irgendwas, was da noch zu passt?
Ja, also die Symptome, wo die Leute das herhaben und dann meinen, das wäre alles Schilddrüse, das ist schon teilweise schräg und es ist auch teilweise diese Kombinationen, die hergestellt werden, die schulmedizinisch gar nicht passen. Ja, und andererseits habe ich halt auch gelernt, dass man also ja nicht jeden davon überzeugen kann, gesund zu werden. Ne? Das finde ich immer am spannendsten. Das ist so ein ganz spannender Aspekt. Wenn man, es kommen ja viele und es soll die Schilddrüse sein und dann ist es nicht und dann sagt man, naja, die Schilddrüse war völlig in Ordnung und dann sind die also höchst traurig. Einerseits kann ich das verstehen, ist so ein zweischneidiges Ding, ne? Du kannst jetzt nicht eine Pille nehmen und wirst plötzlich gesund, sondern ist halt so. Und andererseits, aber diese Freude, gesund zu sein, ist nicht da. Und das bringt mich zu so einem kurzen anderen Thema. Es ist halt so, dass also wir ja mittlerweile leider in diesem Land oder viele Menschen dazu neigen, zum Arzt zu gehen, um sich zu beweisen, dass wir gesund sind. Also dass dieses Bewusstsein, ich bin gesund, weil ich nichts habe, kaum noch da ist.
Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich etwas kostet und eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sowitsch interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Danke dir. Gibt es einen Song, vielleicht aus deiner Vergangenheit, bei dem dein Kopfkino sofort wieder anfängt und du ein ganz anderes Alter hast als jetzt?
Mit Pfefferminz bin ich der Prinz, ne?
Aber Marius, den dürftest du doch gar nicht gehört haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Na doch. Es gab ja zu den DDR-Diskos gab es ja immer die 75-25-Regel. Es mussten ja 75% Ostdeutsch und 25% konnten so sein. Und dann war ich in Nordhausen im Clubhaus und da wurde Marius gespielt. Na klar. Und ich war hinterher wahrhaftig auf ganz, ganz vielen Konzerten bei ihm. Also das ist, ja.
Ja, gab es bei mir auf der Tür. Jetzt weiß ich wieder. Wenn du eine Zeitmaschine geschenkt bekommen würdest, würdest du in den Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, also ich lebe gerne im Hier und Jetzt und finde das eigentlich, trotz aller Querelen, die man so hat, finde ich das sehr schön und sehr cool. Und ich glaube, es war so lustig. Wir hatten jetzt auf meinem Symposium am Wochenende auch diesen Vortrag, ne, wo entwickelt sich die Medizin hin, ne? Und letztendlich ist es ja genauso, also vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren ging es darum, dass man doch mal anfängt, irgendwie zu desinfizieren, bevor man operiert. Und heute bewegen wir uns da in, ja, wir haben eine KI und müssen damit umgehen zu lernen, ne? Und natürlich hat das alles, ich glaube, also ganz ehrlich, also vom Menschlichen her bleiben die Probleme dieselben. Also,
okay. Wenn du wir haben heute Mittwoch, wenn du jetzt für Samstagabend, egal welche Person auf diesem Planeten zum Essen einladen dürftest, mit wem würdest du gerne mal einen Abend verbringen?
Gerne mit Herrn Wozniak von Apple, der ja quasi so der die graue Eminenz gewesen ist und Apple so weit nach vorne gebracht hat und ja gut, auch mit Steve Jobs sich so, und der ist ja auch so, ja, der väterliche Typ, also den fand ich immer sehr cool. Also es wäre schon noch mal cool.
Ist so eine Frage, die du ihm stellen würdest? Ja. Gerne?
Wie er das mit so einem arroganten Chef ausgehalten hat.
Wie hängen Stress und Schilddrüse zusammen? Gibt es da einen Zusammenhang?
Sehr eng. Schilddrüse ist das Stressorgan neben der Nebenschilddrüse schlechthin. Und Stress bedeutet, also das ist ja auch dieses klassische deutsche Sprichwort, ne? Ich krieg so einen Hals. Und das kommt genau daher. Und also Nebenniere, Schilddrüse passen zusammen, arbeiten auch zusammen und die Schilddrüse ist ganz offen Stressorgan. Ich empfehle auch vielen, vielen Patienten, die also quasi so eine Überfunktion haben. Du kriegst also, ich würde sagen, in 80% der Fälle raus, wann diese Überfunktion losgegangen ist, also dieser Morbus Basedow, also jetzt, ja, also auch diese Immunerkrankung letztlich. Und dann empfehle ich dem wirklich immer, irgendwas gegen den Stress zu tun und die Beobachtung, das ist jetzt wirklich nur die reine Beobachtung, gibt es keine Studie dazu meines Erachtens, ist aber, dass wenn die mit ihrem Stress umgehen lernen, sei es Meditation, mein Ding, Yoga, Laufen gehen, was auch immer sie entspannt, dann ist der Verlauf deutlich besser.
Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal ganz bewusst eine Grenze, eine Regel überschritten hast und gesagt hast, scheiß drauf?
Jetzt würde ich ja gerne ja sagen, ne? Aber so richtig fällt mir nichts ein.
Gibt es etwas, was du mich fragen möchtest?
Möchte ich dich fragen? Nein, aber ich weiß es ja. Also wie kommt man dazu, so Autorentyp zu werden?
Ja, so ein Autorentyp. Wie kommt man dazu, ein Autorentyp zu werden? Ich habe ja auch noch 5 Sekunden. Im Großen und Ganzen die Liebe zu Worten und Büchern, das, was Worte mit Menschen machen und der Wunsch, Menschen, die ansonsten keine Möglichkeit finden, ihr Wissen zu teilen, diese Möglichkeit zu geben. Und das noch in einer Form, die mir Spaß macht, die ich für ehrlich und authentisch halte.
Ja. Ja.
Was würdest du tun, wenn es absolute Anonymität geben würde?
Wenn es absolute Anonymität geben würde? Weiß ich nicht. Also, gibt es ja so diese Idee, ne, dass man also, das finde ich mal ein bisschen schwierig. Man soll ja dann, wenn man anonym ist, können wir ja Grenzen überschreiten, die man sonst nicht überschreiten würde.
Genau.
Und das ist, da gibt es ja aber wiederum, wenn man also so denkt, dann ist man ja, nee, nicht falsch auf der Welt, aber dann, nein, weiß ich nicht. Also, absolut anonymitieren, weiß ich nicht, mit 350 über die Autobahn fahren, aber das darf man ja auch. Also.
Okay. Was ist für dich? Du bist ja nebenbei auch Unternehmer. Was ist für dich ein Kündigungsgrund?
Wenn man hintergangen wird. Wenn es zu so einem, wie soll ich das sagen? Zu so einem, ja, also letztendlich so ein Hintergehen, ne? Also wo man sagt, also man die Leute passen also dann nicht wirklich rein, ne, und spielen das so ein bisschen aus und haben dann das Gefühl, auch irgendwie alles machen zu können, obwohl das natürlich okay von der Führung abhängt und auch da lerne ich immer dazu. Aber das wäre so ein Grund, wo ich sage, also wenn jetzt also das, ja, Vertrauen nicht, aber die Loyalität, ne, also fehlt.
Wenn ich deine Frau frage, was deine beste Eigenschaft ist, was wird sie sagen?
Zuverlässig.
Wenn ich deine Tochter frage, was deine schlechteste Eigenschaft ist, was wird sie sagen?
Gibt's keine.
Lüge!
Ohne rot zu werden. Puh, weiß ich nicht. Was dann meine Tochter sagt, meine Töchter. Das finde ich jetzt schwierig.
Gibt es einen Makel an dir, der dir inzwischen wirklich so vollkommen egal geworden ist?
Dass ich relativ unstrukturiert bin. Also, dass ich so auch in den Tag reinlebe. Also, was heißt in den Tag reinlebe, aber halt so viel aus dem Bauch entscheide.
Gibt es etwas im Bereich Schilddrüse, also, oder lass mich andersrum fragen. Neben Medikamenten, was ist der wichtigste Faktor, um die Schilddrüse wieder in den Griff zu kriegen? Sind wir bei dem, was du eben schon gesagt hast, Stress, Leben?
Ja. Also ganz normal Resilienz fördern, ne? Also Stress vermeiden, soweit es geht. Und das geht ja in der heutigen Zeit wahrhaftig nicht. Aber ich glaube schon, einfach das Umgehen mit Stress und sich diese Freiheiten zu nehmen, ja, wie du das ja auch machst, ne? Also das Wochenende wegzugehen und mal über mich nachzudenken. Und so empfehle ich das wirklich auch jedem, quasi 20 Minuten am Tag meditieren, irgendwas für sich zu tun, rausgehen aus diesem Ding und das auch nicht als Verpflichtung, also zu lernen, dass es keine Verpflichtung ist, sondern dass es auch Spaß macht. Dass man also für sich wirklich die Zeiten findet, ja, runterzukommen, ganz klar.
Was könnte ich als Geschenk in euer Schlafzimmer stellen, wo du nie wieder einschlafen könntest? Was wäre wirklich unangenehm, was du da drin lassen müsstest für vielleicht ein Jahr? Aber ein Geschenk, hier Kunst oder sowas.
Nee, Waffen.
Waffen?
Ja. Egal was. Also irgend so ein Schießgewehr, Pistole oder irgendwie so ein Zeug.
Okay. Was triggert dich zuverlässig auf 180?
Wenig. Also weiß ich jetzt nicht. Also wirklich, also ich glaube schon, ich bin ein sehr ausgeglichener Typ und das nervt die Leute meistens. Also ich kann das auch sagen, also damit habe ich meine Mutter immer geärgert, ne? Also die dann meinte sie, also ja und bla und blub und die war schon auch sehr emotional und dann habe ich sie mal angeguckt und gegrinst. Und dann habe ich gelernt, das ist eine ziemlich gute Strategie.
Ja, verstehe ich. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du gedacht hast, ach scheiße, ich wollte das doch nie machen wie meine Eltern?
Nee, das ist vielleicht so ein bisschen sowas, ne? Bevor der Besuch kommt, räume ich nochmal auf und so, ne? Also das ist so. Also meine Mutter war da immer sehr ordentlich und hat das also sehr akribisch betrieben und dann war es immer ganz wichtig, dass wenn irgendwer zu Besuch kam, musste alles ganz ordentlich sein. Und das habe ich aber Gott sei Dank vor ein paar Jahren, also weiß ich nicht, vor 15, 20 Jahren erkannt. Und seitdem ist mir das wurscht.
Warum haben so viele Menschen Angst vor Hypnose?
Weil sie das Gefühl haben, die Bestimmung über sich selbst zu verlieren. Weil sie das Gefühl haben, sich dann nicht mehr selbstbestimmt zu sein, obwohl das nicht wirklich stimmt, sondern man ist auch in der Hypnose selbstbestimmt, weil ja quasi das, was ich denke, passiert halt in Hypnose, das geht mich ja gar nichts an. Und ich glaube schon, dass es so ein Stück weit sich selbst abzugeben und damit Vertrauen zu haben zu dem anderen und Angst zu haben, dass der ja nur machen kann, was er will.
Kannst du in 45 Sekunden versuchen, mir zu erklären, was ist Hypnose? Also wie funktioniert sowas? Wie geht das?
Rein praktisch oder theoretisch? Oder machen wir zweimal 45 Sekunden?
Mach mal zweimal 45 Sekunden.
Also rein theoretisch betrachte ich das gerne wirklich so, wir haben das Unterbewusstsein, wir haben unser Bewusstsein. Ich betrachte das gerne mit einem Unterbewusstsein als der Elefant. Und dieser Elefant hat halt seit, wie alt man nun ist, also 55 Jahre, wie auch immer, hat er gelernt, was gut für einen ist. Und der Elefant macht immer das, um dir zu helfen, prinzipiell. Und du sitzt da oben drauf als kleine Figur und versuchst nun den Elefanten nach rechts oder links zu bewegen und der Elefant hat aber gelernt, er ist halt unten links an seiner an seinem linken Huf ist er angeschnallt und kann gar nicht weg, weil das ihm vor 10 Jahren oder mit 3 Jahren oder mit 2 Jahren eingeschnürt hat und dann kann er gar nicht weggehen. Und dann kannst du natürlich oben sagen, jetzt geh mal nach rechts, dann sagt der Elefant, nee, ich weiß ja aber, dass es gut für dich ist, wir gehen nach links. Und jetzt kannst du in der Hypnose mit dem Elefanten verhandeln. Und kannst den Elefanten dazu bringen und zu sagen, ja, pass mal auf, also hier ewig rauchen, der Elefant tut was Gutes, weil du entspannt bist, aber langfristig gesehen, das kann der Elefant nicht, der denkt immer nur kurzfristig, der erklärt dir das und sagt, du machst halt, was weiß ich, das eine Woche oder wie auch immer, und dann sagt er, komm, jetzt mach mal wieder die andere Richtung. Und in der Hypnose fällt dieser Schutzschirm des Elefanten, den der aufgebaut hat, der fällt weg. Und dann kann man in der Hypnose mit den Elefanten reden und den Elefanten davon überzeugen, den anderen Weg zu gehen. Aber wichtig ist, dass der Elefant auch weiß, dass er immer noch was Gutes für dich tun kann. Also diese positive Absicht, die dahinter steckt, zum Beispiel beim Rauchen, dich zu entspannen, bleibt erhalten. Das ist Hypnose.
Gut verstanden. Vielen, vielen Dank. Gibt es einen aktuellen gesellschaftlichen Hype, den du für vollkommen unnütz und dumm und überall irgendwas in der Richtung hältst?
Also unnütz weiß ich nicht, aber ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Longevity und weiß ich nicht, ob das ein Hype wird. Aber das ist so ein bisschen so, wo ich sage, letztlich sind es Dinge, die alle wissen, aber es ist halt wahrhaftig so ein Hype, der nur überall ist. Ne? Und von der Sache her sind es Fakten, die sind bekannt, nur zusammengefasst.
Wenn du dem 20-jährigen Frank Straube, da war ja noch kein Doktor, was einen Rat mitgeben könntest, dürftest, solltest, was würdest du dem sagen heute?
Entspannt, wird sich alles richten.
Leute, ihr habt es nicht gehört, aber ich habe es gehört. 30 Minuten sind um. Lieber Frank, vielen, vielen Dank. Wenn du eine Idee zu dem Thema Elefant und dem Hypnose-Ding hast, dann schreib uns das doch in die Kommentare. Wenn du den Frank nochmal sehen möchtest, dann schreib ganz, ganz oft in die Kommentare, hier algorithmusmäßig, ich möchte den Frank wiedersehen. Abonnier den Kanal, das wäre cool, wäre sehr, sehr dankbar. Frank, wunderbar, dass du da warst. Herzlichen Dank für die Antworten. Wie immer bin ich an der Stelle raus. Du hast noch 45 Sekunden für whatever. Anschlussfrage, eine Anschlussfrage. Machst du eine Hypnose? Funktioniert sowas?
Ja. Letztendlich gibt es Hypnose ja immer und es gibt diesen schönen Spruch von Alexander Hartmann, man kann nicht hypnotisieren. Und ich glaube, das ist es. Also man beeinflusst immer den anderen mit der Wortwahl und der eine macht es mehr, der andere macht es weniger und demzufolge gibt es ganz klassisch Massenhypnosen. Also da brauchst du ja nur, also man kann das ja unterstützen mit irgendwelchen Medikamenten, da brauchst du nur in irgendwelche Raver-Clubs oder wo auch immer hinzugucken und dann sieht man das, was da geht.
Wenn du dazu mehr wissen möchtest, du findest die Kontaktdaten, die Homepage und so weiter vom Frank, auch für seine Coaching-Sachen, alle in den Shownotes. Wie gesagt, herzlichen Dank. Ich bin an der Stelle raus, du hast 45 Sekunden, drück jetzt hier drauf, was immer du machen möchtest. Du kannst auch einfach Tschüss sagen, whatever.
Dann sage ich mal Tschüss, ich freue mich für das Interview. Und ja, wer mehr wissen will, Schilddrüse, Hypnose, CEO der Gesundheit, auch das ein großes Thema. Gerne unten auf die Shownotes und ich freue mich auf den Kontakt.